Meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim Podcast des Kaiser Friedrich Museumsvereins. Willkommen bei den alten Meistern. Mein Name ist Michael Krieger und ich begrüße Sie heute zu unserer ersten Folge. In unserem Podcast gehen wir unserer Leidenschaft für die alten Meister nach. Dabei wollen wir spannende Geschichten erzählen und so Lust auf einen Museumsbesuch machen. In dieser ersten Folge beschäftigen wir uns mit dem alten niederländischen Maler Hugo van der Goes. Um 1440 bis 1482-83 hat er gelebt. Für das heutige Gespräch habe ich mir den Kurator der Sonderausstellung in der Gemäldegalerie eingeladen, Dr. Stefan Kempertig. Nach Stationen am Städelmuseum in Frankfurt und am Kunstmuseum Basel ist Stefan Kempertig seit 2007 an der Gemäldegalerie Kurator für deutsche, niederländische und französische Malerei vor 1600. Willkommen, Dr. Stefan Kempertig.
Ja, willkommen. Willkommen hier, Herr Krieger.
Lieber Herr Kempertig, zum Einstieg gibt es ein paar Gegenüberstellungen. Ich würde Sie bitten, sich ganz spontan für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Erste Gegenüberstellung, religiöse oder eher profane Darstellungen?
Im Falle von Hugo ist die Wahl da nicht schwer. Religiöse Darstellung, profane gibt es nämlich keine, mehr oder weniger.
Lieber Führungen oder Archivarbeit?
Schreibtischarbeit oder Führung, das kann man so nicht sagen. Ich sehe das komplementär. Also ich möchte nicht nur Führungen machen, das ist schon mal klar. Auf der anderen Seite will man seine Erkenntnisse ja auch vermitteln. Insofern gerne beides.
Sehr schön. Lieber Dr. Kempertig, in der Schau Hugo van der Goes zwischen Schmerz und Seligkeit gelingt es der Gemäldegalerie, fast alle erhaltenen Werke des Meisters einmalig in einer monographischen Schau zu zeigen. Wie kam die Idee dazu und mit welchen Untiefen hatten Sie als Kurator zu tun, um diese Werkschau zusammenzustellen?
Nun, wie kam sie zustande? Ganz einfach, ich bin hier Kurator für die alten Niederländer. Darunter, unter unserem Bestand, sind eben zwei große Tafeln von Hugo van der Goes. Die eine, der Monforte-Altar, ja auch wirklich ein absolut herausragendes Werk, auch bei den Besuchern der Galerie ziemlich beliebt. Mhm. Man sieht immer wieder Leute davor sitzen. Naja, und ich meine, es liegt irgendwie so nahe, meine speziellen Interessen gelten im 15. Jahrhundert und zu Hugo van der Goes hat es, wie Sie gerade schon sagten, noch nie eine Sonderausstellung gegeben. Es hat sogar noch nie eine Ausstellung gegeben, in der mehr als zwei Hugo van der Goes zusammen waren. Wenn man mal von der Dauerausstellung hier bei uns absieht, ja, genau. Man drei sind.
Wir haben drei.
Zwei große und ein kleines Tüchlein, wir haben also drei. Die absolut größte Hugo van der Goes-Dichte der Welt, das ist natürlich dann auch entscheidend ist, aber eben hier in Berlin haben wir zwei große Tafeln, die nicht bewegt werden können. Mhm. Und man kann eigentlich keine Hugo van der Goes-Ausstellung ohne den Monforte-Altar machen. Der ist großartig, nachdem das andere große Werk von ihm, das allergrößte, über 6,50 Meter breit, der Portinari-Altar in Uffizien ja nun überhaupt nicht bewegt werden kann, natürlich nicht, ist aber auf der anderen Seite in Florenz, in den Uffizien, auch niemals eine Hugo van der Goes-Ausstellung geben wird. Aufgrund dieser Gegebenheiten ist eben Berlin der natürliche oder der naheliegendste Ort für eine Hugo van der Goes-Ausstellung und so kam mir das also schon vor etlichen Jahren mal in den Sinn, dass man da mal so langfristig drauf hinsteuern kann.
Gerade weil Sie jetzt auch, wenn Sie so erzählen, glaube ich, kann man auch verstehen, das Auktionshaus Christie's, eine nicht direkt unbekannte Adresse, hat ja die Hugo van der Goes Ausstellung unter die 12 wichtigsten Kunstausstellungen für dieses Jahr gewählt. Ist auch der einzige deutsche Beitrag auf dieser Liste. Mhm. Wie geht man mit sowas um? Freut das einen? Ist das eigentlich auch egal für die eigene Arbeit?
Weiß nicht, es freut mich schon. Nicht? Ich meine, es heißt ja immerhin, dass es international erstens wahrgenommen wird und zwar wahrgenommen wurde sogar schon, bevor die Ausstellung überhaupt stand. Und ich hoffe auch, dass es ein bisschen Aufmerksamkeit darauf richtet. Und natürlich gibt ja zu, man ist auch eitel, museumseitel sozusagen. Man möchte auch gerne in der Top-Liga mitspielen. Mhm. Und wenn man da so unter eine der wichtigsten Ausstellungen dieses Jahres schon von vornherein gerechnet wird, dann bedeutet das natürlich, dass man da Champions League ist irgendwie, ne? So, denn Hugo van der Goes ist einer von den wirklich ganz wichtigen, ganz herausragenden Künstlern der frühen Neuzeit. Ganz klar, also dessen Bedeutung eben mit Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hieronymus Bosch und was da alles so in dieser Zeit unterwegs ist, sehr gut verglichen werden kann. Oder mit den beliebten Italienern wie Lippi oder Botticelli. Das ist durchaus genau diese Liga. Es ist jetzt also wirklich, wie gesagt, das erste Mal, dass mehr als zwei Hugos aus verschiedenen Sammlungen aufeinandertreffen. Auch die beiden Zeichnungen, die als authentisch gelten, die eine ist aus Oxford, die andere Windsor, wir sind beide in Großbritannien, aber ich glaube, die haben nie zusammengehangen. Also jetzt hängen sie mal nebeneinander. Mhm. Also insofern finde ich, kann man da mit Fug und Recht sagen, ich glaube, das ist jetzt auch keine Anmaßung zu sagen, dass das wirklich eine echt bedeutende Ausstellung ist und durch ihre Einmaligkeit natürlich etwas anderes als eine Ausstellung zu einem bedeutenden Künstler, von denen es viele gibt, aber von der Sorte, die so alle 5 Jahre mal wiederholt werden.
Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, Herr Kemperdick, dass die Berliner Gemäldegalerie mit dem Monforte-Altar und mit der Geburt Christi zwei monumentale Werke und dann eben auch noch eine kleinere Arbeit von Hugo van der Hoes besitzt und um die herum ja die Ausstellung auch mehr oder weniger konzipiert wurde, weil Sie gesagt haben, die zwei Großen sind ja auch so, dass sie nicht transportiert werden können und demzufolge ja total sinnig ist, dass die Ausstellung hier stattfindet. Die zwei Großen wurden ja sehr aufwendig jetzt auch restauriert und sind jetzt in einer ungewohnten Frische auch zu sehen. Also ich war selbst schon drin, war sehr erstaunt über die Kräftigkeit der Farben. Was begeistert Sie insbesondere an diesen zwei großen Arbeiten, die jetzt auch ein bisschen das Zentrum der Ausstellung bilden, um die jetzt herum ja 60 hochkarätige Exponate ja auch da sind, die aus, Sie haben schon gesagt, aus internationalen Sammlungen stammen. Insgesamt 38 internationale Sammlungen sind jetzt hier vertreten. Ist, glaube ich, auch sehr outstanding, so eine Masse zu bewältigen.
Ja. Das ist allerdings wahr. Ich meine, 38 Leihgeber ist eine Menge. Das liegt natürlich daran, dass die betreffenden Werke ziemlich verteilt sind. Also wie gesagt, wir haben diese drei Hugos. Andere Sammlungen haben sonst immer maximal einen. Und das sind auch nur wenige. Und auch die Werke, die so als Hugo diskutiert werden, sind wenige und sie sind verteilt. Und wir haben dann auch natürlich in der Ausstellung Werke, die sozusagen zusätzliche Informationen zu den ausgestellten Werken liefern. Und Sie haben dann ja auch von dem Monforte-Altar geredet. Das ist ja so ein Beispiel. Das ist also ein Hauptwerk unserer Sammlung. Es ist meines Erachtens eigentlich das Hauptwerk von Hugo van der Hoes. Es ist eigentlich das Großartigste von seinen erhaltenen Werken überhaupt. Ist nicht so groß wie der Portinari-Altar, aber eigentlich schon wesentlich gelungener noch. Ne? Das ist absolut perfekt, das Ding. Ist aber nicht vollständig, da ist ja was abgesägt oben und die Flügel sind ja verloren und es gibt eben verschiedene frühe Kopien oder Varianten danach, aus denen man Aufschlüsse über das ursprüngliche Aussehen erhalten kann. Und sowas war für uns auch wichtig, deswegen haben wir drei Kopien bzw. Varianten, früher natürlich aus dem späten 15. bzw. 16. Jahrhundert daneben gehängt, die uns noch etwas über die heute fehlenden Teile des Monforte-Altars sagen. Mhm. Auch bei solchen Sachen ist es natürlich so, bei solchen Objekten, dass die nicht überall auf der Welt zu finden sind. Mhm. Und das war natürlich eine Schwierigkeit überhaupt bei dieser Ausstellung, dass man nicht, wenn man das eine Stück nicht bekommt, auf ein anderes ausweichen kann. Also wenn man eine Van Gogh-Aufstellung macht, da gibt es hunderte Werke, kriegst du das eine nicht, nimmst du eben anderes. Aber im Falle von Hugo van der Hoes mit den wenigen sogenannten Originalen und den sehr wenigen frühen Kopien und den ebenfalls sehr wenigen Werken aus dem unmittelbaren Umfeld, da ist es halt so, dass es keine Alternativen gibt. Man muss das eine Werk, was man anfragt, möglichst auch bekommen. Und dann wird das erst so eine Ausstellung. Und was jetzt den Monforte-Altar auch in seiner Qualität betrifft, naja, ist schon einige Jahre her übrigens, dass er restauriert wurde, aber er ist immer noch sehr frisch als solches. Und ich finde da, ja, wenn man davor steht, dann ist irgendwie klar, mit dieser wirklichen, die Farben sind nicht nur prächtig und bunt, irgendwie sind sie auch bunt, aber sie sind koloristisch unglaublich raffiniert. Also ich finde, das sieht man jedes Mal, so dieses Durchspielen von verschiedenen Tönen, so die Rotskala wird durchgespielt, besonders die und andere Dinge nicht. Das ist irgendwie eine Pracht und das ist etwas, was in der älteren niederländischen Malerei so kaum mal vorkommt. So koloristisch auf sozusagen einer Tonleiter zu spielen und nicht einfach nur Buntfarben gegeneinander zu setzen. Auch die Durcharbeitung im Detail ist also wirklich hinreißend. Man muss sich mal so einen einzelnen Strohhalm, der auf dem Boden liegt, angucken, der richtig so wie porträtiert ist. Und dazu dann diese großartigen und einprägsamen und über einem aufragenden Gestalten der Könige. Also wirklich es ist nun mal ein Topstück. Deswegen steht es auch im Mittelpunkt. Es ist das, was den einen Mittelpunkt unserer Ausstellung bildet. Und das zweite große Werk von hier, die Geburt Christi mit heraneilenden Hirten und zwei Propheten an der Seite, die Vorhänge aufziehen, ist natürlich auch ein wichtiges Stück, ganz klar. Aber im hinteren Teil der Ausstellung, wo das hängt sozusagen, da ist der Marientod aus Brügge das ganz entscheidende Stück. Also nach dem Monforte-Altar ist sicher der Marientod aus Brügge das zweitwichtigste Werk von Hugo, auch äußerst ungewöhnlich, auch wieder in seiner Farbigkeit, dieser sehr abstrakten, auf verschiedene Blautöne, Weiß und im Hellrot, hauptsächlich reduzierten Farbigkeit. Der ist ja ganz frisch restauriert, wie gesagt, und der ist natürlich der absolute Knüller. Und daneben hängt dann unsere Geburt Christi, einfach deswegen, weil die beiden Werke von den allermeisten Forscherinnen und Forscher als zusammengehörige späte Werke gesehen werden. Ich meine, dass man das in der Ausstellung jetzt auch sehr gut nachvollziehen kann, dass das evident ist, dass die wirklich sehr nah beieinander sind. Und das sind ja zwei sehr unterschiedliche Themen, auch die auch sehr unterschiedlich vom Maler behandelt werden. Also man sieht da auch seine Bandbreite. Gleichzeitig haben sie auch vieles gemeinsam in der Ausarbeitung der Gesichter und der Ausdrücke und so weiter, sodass man hier also sozusagen die Spannweite des späten Hugo wahrscheinlich kurz vor seinem Tode gemacht
und nachvollziehen kann.
Ja.
Genau, Sie haben schon angesprochen, dass beim Monforte-Altar oben was abgeschnitten ist.
Richtig.
Das hat man jetzt Jahrhunderte oder seit es eben passiert ist, genauso gesehen. Und jetzt in der Ausstellung sieht man aber, dass da was angestückt wurde, weil man sich dazu entschieden hat, sozusagen den fehlenden Teil nachmalen zu lassen und jetzt hinzuzufügen. Wie kam diese Entscheidung zustande, das jetzt speziell auch für diese Ausstellung zu machen?
Ganz einfach, dass da was fehlt, ja, das ist schon lange bekannt, das ist seit 1914 bekannt übrigens, wurde hier in Berlin entdeckt und der kleine Ansatz dieses mittleren Auszuges, nur noch 10 cm hoch und 77 cm breit, den hat man auch damals schon gleich, den Wilhelm Bode, 1914 hier auch gleich unter einer Rahmenleiste entdeckt. Mhm. Und der ist ja auch seitdem zu sehen, man hat die Rahmenleiste einfach ein Stückchen höher gesetzt in der Mitte. Naja, und dadurch war die Monforte-Tafel, kriegte sie eben die Form, die wir alle kennen und die auch tausendfach reproduziert ist. Ein ziemlich breites Format mit so einem kleinen Auszug oben, einem kleinen Sprung nach oben, der irgendwie unmotiviert auch aussieht. Ja, wie Sie schon sagten, das ist seit Jahrhunderten so. Ich nehme an, es ist 1666 in Monforte passiert, als man den Altarrahmen, also da war so eine Edikula drumherum, damals im Renaissance-Stil, da hat man was verändert und offenbar diesen Auszug abgesägt. Ja, das war immer so und ich habe mich dann hier in Vorbereitung der Ausstellung und auch im Zusammenhang mit einem Bestandskatalog der alten Niederländer, an dem ich mit einer Kollegin jetzt die letzten Jahre gearbeitet habe, halt mit der Rekonstruktion der Sache auseinandergesetzt. Und mein Vorgänger Großhans hatte schon mal eine zeichnerische Rekonstruktion anfertigen lassen in den 90ern, die ist auch ganz gut. Und irgendwie dachte ich dann, naja, jetzt hat man heute Photoshop, jetzt kann man ja die Rekonstruktion auch so etwas saftiger gestalten. Mhm. Also mit diesem blauen Himmel oben farbiger und dann sieht das doch nochmal anders aus. Und das habe ich dann auch gemacht mit Photoshop. Und wie gesagt, es gibt diese verschiedenen Varianten und Kopien nach dem Werk. Manche gemalt, die meisten gezeichnet, aber es sind doch einige. Und daraus kann man eigentlich ziemlich gut erkennen, was in diesem verlorenen oberen Teil zu sehen gewesen ist, nicht so die Mauerkronen und so ein abgebrochener Bogen, ein beschädigtes Dach und zwei Engelsgruppen, die am Himmel schweben und natürlich der Rest der abgeschnittenen Engel, nicht? Also auf der originalen Tafel sind ja noch die Unterteile von zwei Engeln zu sehen, ein violetter und ein gelber. Und das ließ sich also eigentlich so erstmal gut rekonstruieren. Ich habe da auch immer hübsch einfach aus den gemalten Kopien so Stücken herausgenommen und habe das dann im Photoshop so zusammengebastelt obendran und habe eine Höhe von 77 cm auch angenommen für diesen Auszug, also 77 breit, 77 hoch. Das heißt, der Auszug hat ein quadratisches Format. Habe ich deswegen genommen, weil das bei diesen mittleren Auszügen niederländischer Retabel häufig so ist. Die haben häufig ein quadratisches Format und außerdem passten die Motive, die da gewesen sein müssen, da wirklich sehr gut rein. Und habe ich das so gemacht im Photoshop und eben auch in den, mit der entsprechenden Farbe, also die Himmelsfarbe nach oben verlängert und dunkler werden lassen, wie das bei allen niederländischen Gemälden der Zeit ist. Und wir waren alle total erstaunt, muss ich sagen, also richtig frappiert, wie unglaublich sich die Wirkung dieser ganzen Tafel änderte. Also von diesem irgendwie etwas gedrückten, fast zu niedrigen Format, ne, bei dem man ja so etwas Klaustrophobisches auch hatte, weil die großen Königsgestalten, die kamen ja mit ihren Köpfen praktisch an die Oberkante der Tafel, sie kommen es noch. Und man hat immer so das Gefühl gehabt, also die müssen da so ein bisschen sich ducken, nicht wahr? Wenn sich der mittlere König aufrichtete, wird er oben durch die Tafel durchstoßen. Und dadurch wirkte das alles so merkwürdig breit und gedrängt. Also trotz der Qualität sehr, sehr gedrängt. Und jetzt hat man diesen Auszug, der wie gesagt nur 77 Zentimeter breit ist, bei 2,50 Meter Bildbreite. Gar nicht riesig ist, aber der auf einmal das Ganze total nach oben öffnet. Also die gesamte Tafel hat jetzt so was Luftiges, Freies bekommen. Das Klaustrophobische ist total weg. Nicht? Und es sieht irgendwie viel größer aus. Also die Figuren sind immer noch monumental riesig im Vergleich zur Bildfläche. Mhm. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, es ist eine große, luftige Ruine und oben gibt es noch genügend Platz. Also wir fanden es frappierend. Und daraus ist dann die Idee entstanden, jetzt muss man das, also wir hatten das dann in der kleinen Reproduktion mal versucht, wie gesagt, und dachten, Mensch, das sieht ja völlig anders aus. Und dann liegt es natürlich nahe, sich zu überlegen, wie mag das denn am Original aussehen? Wird doch bestimmt auch so wirken. Und zunächst hatte ich die Idee, diese Photoshop-Collage eben auf 77 cm Breite dann anzulegen, ziemlich unscharf dann und so weiter. Das fand ich nicht so weiter schlimm. Es kam nur darauf an, dass die Farbe passt. Und dann oben drauf zu setzen, dann hat aber unser Rahmenrestaurator hier, Bertram Lorenz, der wurde da vom Ehrgeiz gepackt und meinte, es wäre doch schön, wenn man das malen würde. Das wird doch besser passen. Und na, dann hat er das mal probiert und hat es dann jetzt auch ganz kurz vor der Ausstellung fertig gekriegt. Und es ist wirklich erstaunlich und bemerkenswert, wie nah er so von der Wirkung an das Original rangekommen ist und wie subtil er das gemacht hat. Sowas, wenn das nicht richtig funktioniert, wenn es etwas daneben liegt, dann kann das ja auch peinlich werden.
Zum Schluss, Herr Kemperdick, würde ich gerne nochmal auf Hugo van der Hoes selbst eingehen. Mhm. Er wird ja so ein bisschen als vielleicht das erste wahnsinnige Genie der Kunstgeschichte bezeichnet. Selbst Vincent van Gogh, seinerseits auch ja wahnsinniges Genie der Kunstgeschichte, bezog sich ganz explizit auf Hugo van der Hoes. Und daher würde ich gerne nochmal kurz auf die Lebensgeschichte eingehen. Er war ja zunächst als selbstständiger Maler in Gent unterwegs und auch sehr erfolgreich, bevor er sich dann Mitte der 1470er Jahre vielleicht sehr spontan entschied, ins Kloster zu gehen und seine Karriere als Maler eigentlich zu beenden. Dort entstanden dann aber wiederum die meisten Werke, die wir heute auch noch von ihm haben. Und er wurde in der Zeit, als er im Kloster war, von einer rätselhaften Geisteskrankheit befallen und versuchte sich sogar das Leben zu nehmen. Ganz wahnsinnige Geschichte, wie ich finde. Wie schauen Sie denn auf die Lebensgeschichte von Hugo van der Hoes?
Naja, es ist natürlich faszinierend, zumal das ganz einzigartig ist, und zwar nicht nur wegen der Ereignisse, also so eine Abkehr von der Welt und Eintritt ins Kloster. Das ist natürlich nicht das, was man von einem Künstler oder Handwerker in der Zeit so recht erwartet, aber dass man etwas über den Wahnsinn weiß. Ne? Es gibt ja Erwähnungen von Hugo van der Hoes bei Schriftstellern, Kunstschriftstellern des 16. Jahrhunderts, also einmal Vasari, Ugo, dann Werther. Okay, Vasari war weit weg, der wusste nicht sehr viel, aber Markus van Farneweg, Lucas de Heere, Karel van Maander, dann in Niederlanden, die schreiben alle über ihn, und eben Karel van Maander gibt auch so eine Vita von dem Klostereintritt, geschweige denn von seiner Geisteskrankheit, wissen die absolut überhaupt nichts, gar nichts, 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 nichts. Obwohl van Maander immerhin weiß, dass der um 1480 gearbeitet hat und da in Gent war, aber sonst weiß auch ein paar Werke zu benennen in Gent und Brügge, aber sonst gar nichts. Ne? Und da platzt dann auf einmal 1863 veröffentlicht, also aufgefunden und veröffentlicht, diese Chronik hinein, die uns jetzt ein Bild von einem Maler vor Jahrhunderten, von einem spätmittelalterlichen oder frühneuzeitlichen, wie man will, Maler zeichnet, der dann auf einmal solche menschlichen Konturen bekommt. Es ist doch sehr, sehr ungewöhnlich und fängt natürlich schon mit dem Klostereintritt an, denn wie Sie schon gesagt haben, der war wohl auf dem Höhepunkt mehr oder weniger, aber zumindest also in einer sehr erfolgreichen Karriere. Der war Dekan der Malerzunft in Gent und das muss alles prima gelaufen sein. Und dann geht er plötzlich ins Kloster. Ja, also warum eigentlich? Darüber kann man natürlich trefflich spekulieren. Private religiöse Gründe, Schicksalsschläge vielleicht auch, oder auch schon spekuliert, die politischen Umwälzungen nach dem Tode von Karl dem Kühnen im Januar 1477 auf dem Schlachtfeld. Da wendeten sich so einige Blätter in Flandern, nicht wahr? Da könnte natürlich auch sein, dass er schlichter verschwinden musste, sich vielleicht irgendwie kompromittiert hatte. Mhm. Wer weiß es. Auf jeden Fall, er geht ins Kloster, aber nicht als Mönch. Man muss sich jetzt das nicht vorstellen, dass er ab jetzt Mönch ist und betet, sondern er wird Laienbruder. Man hat ihn im Kloster machen lassen, und zwar nicht, ich glaube nicht so sehr aus Laxheit oder Menschenfreundlichkeit hat der Prior das erlaubt, von wegen, er soll eben malen, wenn es ihm Spaß macht. Nee, nee, die Bilder, die der gemacht hat, solche Dinger waren teuer, nicht wahr? Das
brachte Geld.
Brachte Geld, genau. Und dafür so ein großes Altarbild, da kriegt man schon ein paar Mittelklassewagen für, ne? Heute. Heute kriegt man dafür noch viel mehr. Aber damals war sowas auch so viel wert wie ein Haus in der Stadt oder so. Ja. Und dieses Geld, das ging natürlich nicht an Hugo von der Hus persönlich, denn als Laienbruder hatte er keinen Besitz, sondern das ist das Geld, was dem Kloster zugute kommt. Und wenn er da ein paar Riesenaufträge für Maximilian oder sonstige Größen, für Hippolyte Bertos oder für Tommaso Portinari erledigt, nicht wahr, dann kommen da Hunderte und Tausende von rheinischen Gulden in die Klosterkassen. Wird auch berichtet, Hugo hat unheimlich viele Aufträge angenommen und war völlig verzweifelt, wie er das alles schaffen sollte. Und dann wird er krank, dann wird er gepflegt und ein paar Wochen oder Monate später stirbt er.
Vielleicht auch eine Überarbeitung.
Vielleicht irgend sowas. Also jedenfalls ist es ein völliger Zusammenbruch, von dem er sich nicht mehr erholt hat. Und was, glaube ich, nicht stimmt, obwohl da seit Panofsky und anderen sehr viel drüber spekuliert wurde, sozusagen, dass der Wahnsinn sich schon so in die Werke hineingeschlichen habe. Mhm. Nicht wahr? So der Panofsky meint so in den späten Werken von Hugo, da sind schon so die Gewitterwolken des drohenden, des sich nähernden Wahnsinns sind da schon so zu spüren, die Vorboten, und deswegen so eine ekstatische Aufgeregtheit in den Bildern. Ich glaube das eigentlich nicht. Und dem Bericht nach war das auch nicht so. Also der war nicht schon halb bearbeitet und hat ganz rational seine Bilder gemacht, mit viel Überlegung. Auch viel rationaler Arbeitsersparnis bei den späten Sachen, die nicht mehr so sorgsam im Detail ausgeführt werden wie die frühen Sachen, einfach weil er zu viel zu tun hat und es offenbar nicht richtig schafft. Ja, und dann klappt er zusammen.
Lieber Herr Kemperdick, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Krieger.
Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich für den Kaiser Friedrich Museumsverein interessieren, dann treten Sie doch mit uns in Kontakt. Besuchen Sie gerne die Berliner Gemäldegalerie, insbesondere jetzt während der Sonderausstellung, und natürlich auch das Bode-Museum. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.